Energy. Voll bei dir. Energy Digital bei Energy Downtown.
Willkommen in der neuesten Runde Energy Digital Podcast, Folge 281. Ein Grüßli geht raus, Jean-Claude Frick, guten Tag, willkommen.
Hallo Sascha, hoi.
Salut, wir diskutieren heute, ja eigentlich nur über Apple.
Ja, das muss man sagen, zwei Apple-Themen sind heute da.
Ja, weil die Vision Pro, die kommt morgen raus und ist natürlich das ganz grosse Thema in der Tech-Welt. Da werden wir so ein bisschen drüber schauen, weil man weiss jetzt doch wesentlich mehr, weil es hat 5 Menschen gegeben auf dem Planeten, die das Ganze schon haben dürfen, wirklich selber austesten und probieren. Da werden wir darüber diskutieren. Und was Apple und die EU zusammen basteln, auch das werden wir zusammen anschauen. Jetzt bei uns im Podcast. Fangen wir an mit der Vision Pro. Morgen offizieller Verkaufsstart in Amerika. Also ab dann kann man sie offiziell dann auch im Laden holen. Ich habe es gesagt, gewisse grosse YouTuber, also Wall Street Journal zum Beispiel oder auch der Marcus Brownlee, haben die Brille schon dürfen in Empfang nehmen sozusagen. Und ich gehe jetzt mal davon aus, du hast sicher auch schon das ein oder andere Review geschaut, oder?
Ich sage mal einfach, ja, alle Reviews. Es gibt noch nicht so viel. Ich meine, morgen Freitag wird sich das massiv ändern, wenn dann jeder quasi normal, sage ich mal, der die Brühe bestellt hat, die kann abholen und das Video dazu macht. Aber im Moment ist es so, ja, wir sind bei 8 bis 10 Beiträgen und Videos, was es da im Moment überhaupt gibt. Also Apple ist relativ selektiv unterwegs gewesen, aber klar, die Grossen, die haben es alle bekommen. Ja, und jetzt müssen wir so ein bisschen zusammenfassen, was halt dort letztendlich ist festgestellt worden. Ich finde zum Beispiel, man sieht schon, also bei allen eigentlich, bei den euphorischen, wie auch bei den sehr kritischen Reviews, sieht man, die Faszination für die Hardware, für die Technik, die dort eingebaut ist, ist riesengroß.
Ist immens
gross. Also man merkt, sagen eigentlich alle, viele von denen haben ja schon praktisch alle VR- oder Mixed-Reality-Headsets ja schon ausprobiert, was es gibt. So viel sie das auch noch gar nicht. Und die sagen alle, ja gut, was die Hardware anbelangt, was die Sensorik anbelangt, ist das wirklich absolut unerreicht. So etwas hat es bisher vorher noch nicht gegeben. Das führt aber nicht zwingend dazu, dass das alle extrem cool finden, das Teil. Also man merkt schon, der eine oder andere stolpert, der eine oder andere sagt, die Bedienung sei zwar schon krass cool mit dem Augentracking, aber zum Beispiel der The Word-Chefredakteur in der Partei hat gesagt, es ist aber auch super anstrengend, wenn du die ganze Zeit immer musst darauf schauen, also wenn du ein App-Icon anschaust oder auch innerhalb einer App etwas auswählst, dann schaust du es ja quasi an und dann schnippst du mit dem Finger. Und das war etwas gewesen, jetzt genau der Punkt, wo ich wirklich gefunden habe, hey, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Sascha. Wenn ich so, jetzt zum Beispiel, jetzt habe ich hier 2 Bildschirme mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fenstern offen, die ich alle anschauen kann. Im Moment brauche ich eigentlich nur das Fenster, das unsere Verbindung zusammen macht, damit ich sehe, dass wir einander hören. Aber meine Augen, die hüpfen ja ständig hin und her. Dann schaue ich da, ich schaue ich aus dem Skript, wo wir ein paar Sachen haben, dann sehe ich, dann kommt noch ein E-Mail. So ein bisschen Multitasking-mässig. Wenn jetzt aber jedes Mal, wenn ich irgendwo her schaue, automatisch etwas gemacht wird, ja, also, ich weiss nicht, ich bin wahrscheinlich jetzt ein nervöser Typ, das wäre ja der Killer bei dieser Brille, oder?
Ja, das ist vielleicht nicht für ADHS-Menschen, ja.
Ganz genau anschauen. Weißt, ich muss es ganz genau fixieren. Und also, ich meine, so lange schaue ich gar nicht auf den Knopf. Also,
ja, das ich kann mir wirklich vorstellen,
dass das recht ja. Eine Ungewöhnung ist.
Also, müssen wir mal, vielleicht zuerst mal schnell in den Kontext setzen, oder? Über eine VR, AR-Brille, oder wir reden einfach von einer AR-Brille, weil sonst wird es dann irgendwann mal mühsam. Einfach von der Vision Pro können wir es so zusammenfassen, oder von der Brille können wir einfach reden.
Computer, das ist bitte sehr.
Genau. Ja, genau, vom Spatial Computing. Sorry, dass ich das Marketing-Wording von Apple noch nicht so drin habe. Aber dort ist ja der Punkt eigentlich, das ist ja wirklich so, finde ich sehr, sehr geil, dass man das halt einfach, glaube ich, wenn man es selber aufhat, ist es nochmal ganz etwas anderes. Also ja. Das kann man in einem YouTube-Video schon schwierig wiedergeben und sich ja. Das jetzt vorstellen, sogar mit Audio im Podcast, ist nochmal schwieriger. Aber ich glaube, so zusammenfassend, du hast die Brille an, es zeigt dir den Raum an durch die Kameras, wo du drin hockst. Also du siehst den Raum, wo du auch sonst würdest sehen mit deinen Augen und drinnen hast du eigentlich einfach deine Apps und so weiter und so fort, dein Menü. Also wie so quasi dein Handy permanent so quasi auf Augenhöhe hättest. Also so würde ich es jetzt mal mindestens beschreiben. Und ich glaube auch, es ist schwierig, um sich das vorzustellen, aber das zeigen eben ja. Auch, wie du gerade gesagt hast, auch all die Reviews, eben auch Marcus Brownlee und so, die haben alle gesagt, wenn du jetzt zum Beispiel ein Fenster zumachen willst, dann musst du ganz lang auf das X schauen und dann schnippst du so quasi mit dem Finger. Was er aber gesagt hat, was man fairerweise muss sagen, ich habe mir dann vorgestellt, ja, aber wenn ich die ganze Zeit da meine Finger in die Luft habe, weißt du, wie anstrengend ist das für die Arme, oder? Aber du kannst die Kameras haben so eine grosse Sichtweise, ja. Dass du auch wirklich so kannst auf dem Oberschenkel, sag jetzt mal, einfach dort mit dem Finger schnipsen, ja. Oder? Und ich glaube, das ist halt wirklich auch so ein bisschen etwas, wo ich vergleiche wie mit dem ersten Touchscreen beim iPhone. Oder, wo alle gefunden haben, ohne Tastatur, ein Handy, spinnen dir. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, wo ich wie finde, ich hätte einfach keinen Bock, oder bei MetaQuest und bei der Playstation, bei all dem Zeug, wo du noch die Controller in der Hand hast und so weiter, das würde mich jetzt wirklich noch mehr nerven, anstatt dass ich einfach sagen, okay, an das muss ich mich vielleicht gewöhnen. Und das behaupte ich, ist jetzt, glaube ich, bei der Bedienung schon mal ein Punkt, oder?
Das ist absolut so. Also sag auch, es ist viel näher dran, an etwas, was du, ich sage mal, normal auch würdest machen, als wenn du so einen blöden Controller in den Fingern hast, wo du sonst nicht richtig kannst bedienen kannst. Und ja, ich weiss, zum Beispiel die MetaQuest 3, die habe ich auch, die kann auch Handtracking, aber eben niemals so akkurat und vor allem nicht zusammen mit einem perfekten Augentracking, wie das eben die Vision Pro macht. Ich möchte noch einen Punkt erwähnen. Ich meine, wir reden ja viel darüber, auch so ein bisschen den Use Case. Was kann man denn mit dem machen? Es gibt jetzt ein paar, die sich langsam rauskristallisieren, die zumindest eine Möglichkeit wären, die würden funktionieren. Wir kommen dazu. Aber das andere, was ich wirklich auch noch interessant finde, ist halt, dass Apple sagt ja dem räumlichen Computer. Und du hast jetzt so ein bisschen gesagt, ja, Marketing, blablabla. Das stimmt natürlich. Apple möchte nicht, dass das Ding VR-Headset heisst. Weil sonst gehst du googeln VR-Headset, siehst die von Meta für 500 Stutz, siehst Apple Vision Pro für 3.500 bis 4.000 Stutz und fragst dich natürlich, sagen wir mal, schleift es, oder? Ja, genau. Also von dem her gesehen, ich verstehe, dass sie diesen Begriff nicht brauchen wollen. Sie wollen mit dem argumentieren, hey, das ist etwas ganz anderes. Faktisch, es ist teilweise etwas ganz anderes, teilweise aber auch nicht. Aber trotzdem, ich glaube, da steckt mehr als nur Marketing dahinter. Weil das Ding ist ja ein Computer. Klar, die Quest 3 zum Beispiel ist auch Standalone. Also da muss schon nicht irgendein anderes Gerät laufen. Aber die hat ja so viel Power. Die hat den M2 drin, die Vision Pro, plus der R1, wo man bisher ja noch nichts darüber weiss, wo für das ganze Head-Tracking und überhaupt die ganze Sensorik verantwortlich ist, die Umsetzung, dass das eben quasi ohne irgendein Delay funktioniert. Also die hat wahnsinnig viel Power drin. Die hat wahrscheinlich mehr Power als mein MacBook, wo ich jetzt dran arbeite. Oder? Und das bietet einem natürlich schon Möglichkeiten. Und da sind wir, kommen wir so ein bisschen zu dem, was man damit machen kann. Ich gebe zu, für mich ist das Ding, was ich bis jetzt gesehen habe in diesen Tests, dass zum Beispiel Other Words bei diesem Video, dort hat er es irgendwann geschafft, glaube ich, 20 Fenster offen zu haben. Er hat irgendwelche Apps laufen, er hat noch den Mac-Spiegel drauf, er hat noch irgendwelche Browser-Tabs auf da. Und da muss ich sagen, das finde ich unglaublich faszinierend.
Absolut.
Du kennst mich, ich habe zwei 28 Zoll Bildschirme, finde aber, die sind viel zu klein. Eigentlich kann ich nicht arbeiten auf diesen winzigen Bildschirmen hier. Genau, siehst du ja nichts, oder? Und die Vorstellung, dass ich einen riesen Raum habe, wo ich einfach Fenster kann platzieren kann, und das ist ja auch etwas, was zum Beispiel der Marcus Brownlee sehr, sehr beeindruckt war, wenn du ein Fenster irgendwo im Raum einmal fixierst und ihn dann drehst, der bleibt dort. Also, das ist dort. Die Brühe weiss genau, okay, der Frick hat jetzt, blöd gesagt, im Radio ist wirklich schwierig, oben rechts dort hat er jetzt sein Browserfenster fixiert. Und dann ist es dort. Da kann ich mich drauf verlassen, wenn ich mich zurückdrehe, es ist immer noch dort. Das finde ich super faszinierend.
Das ist eben wirklich auch das, was ich mega spannend finde. Oder ich jetzt, wir haben da schon darüber diskutiert, oder über die Vision Pro, oder eben auch so Use Cases und so weiter. Und das geht, weißt du, jetzt mal unabhängig vom Preis, oder? Wenn ich mir jetzt eben überlege, so, okay, wie wäre mein Workflow? Und meistens, muss ich ganz ehrlich sagen, langt mir mein 14 Zoll MacBook für alles, was ich mache. Aber wenn ich dann sage, es gibt halt schon zwei, drei Mal so Applikationen, wo ich finde, hey, wenn ich da mehrere Fenster hätte, dort mega weit kann reinzoomen, weil ich vielleicht etwas muss in eine Excel-Liste oder irgendetwas übernehmen, verschiedene Fenster, ist das natürlich geil. Oder ich stelle mir es halt auch vor, so wie, ja, ich nehme jetzt mein Spotify, Entschuldigung, mein Apple Music, sorry. mein Apple Music und klatsche mir das einfach da links an die Wand an und einfach sage, jedes Mal, wenn ich will da der Musik etwas ändern oder umstellen, schaue ich einfach links. Also weißt, ich muss gar nicht mehr überlegen, wo ist jetzt die App hindurch, wo muss ich sie suchen und Zeug und Sachen.
Du kannst nicht auf dem Bildschirm suchen.
Genau, oder? Und ich glaube, das ist das, wenn du mal so an einen Workflow gewöhnt hast, dass du dir wirklich dein Ding so kannst zusammenbauen. Weißt, mich nimmt es dann zum Beispiel dort ein Wunder, wie das mit der Continuity ist. Also weißt, wie kann ich jetzt wirklich da mein Setup zusammenbasteln und jedes Mal, wenn ich die Brille anziehe, ist das genau wieder dort am gleichen Ort oder muss ich es jedes Mal wieder neu verschieben und so weiter. Eben, das sind so Sachen, die man nicht weiss. Oder? Aber wir gehen jetzt halt einfach vom heutigen Wissensstand aus und das ist sicher noch interessant. Eben, ich sage, das Produkt ist wahrscheinlich einfach zu abgespaced für das, was wir uns können vorstellen können, wie ein Arbeitsalltag funktioniert, oder? Ich meine, das, was sie gezeigt haben, und das habe ich lustigerweise dort Parallelen gesehen zu der Microsoft, wie heisst es, HoloLens?
HoloLens, genau.
Was er dann auch gezeigt hat, du kannst das Ding anlegen, dann hast du ein 3D-Modell von dir, zum Beispiel so ein Rennauto, so ein Formel-1-Karren, und dann kannst du virtuell in deinem Raum rundherum laufen und siehst es von allen Seiten, kannst es auseinandernehmen, kannst einzelne Teile wegnehmen und so weiter. Dann finde ich, das ist ja sicher huere geil und ein Gimmick. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, also, ich will jetzt zum Beispiel mein Bötli mal ganz genau anschauen, wo was ist und weiss noch, wo gehen die Leitungen durch, dann müsstest du ja quasi von jedem Layer, was es gibt, in dem Objekt, ein 3D-Objekt haben, was du ja von nichts eigentlich hast. Und du kannst es auch nicht selber machen, weil dann müsstest du das komplette Ding auseinandernehmen und wieder zusammenbauen, oder? Ja. Also weißt, das ist so in dem Moment, wo ich finde, hey, das wäre eigentlich huere geil, oder? Wenn jetzt du zum Beispiel sagst, ich will jetzt etwas bauen für mein Bötli und muss jetzt da nicht go ausmessen draussen in der Kälte, sondern ich nehme mein 3D-Modell, klatsche das mir da in das Büro rein und laufe virtuell da durch und habe genau auf den Millimeter da Messungen. Ich kann sagen, schau, ich habe jetzt da so einen 3D-Drucker ein Modell zeichnet, pump das mal dort rein, wie sieht das auch aus? Oder das sind so Use Cases, wo ich sage, werden die in 6-7 Jahren huere geil sein.
Genau, stell dir mal vor, du kaufst ein Auto. Das ist ja immer noch ein Use Case, der ab und zu passiert, idealerweise. Oder? Und dort ist es ja so, klar, jetzt standardmäßig gehst du irgendwo zum Autohersteller und schaust dir das an, hockst rein, machst das Probefettchen. Oder? Aber wir wissen alle, zukunftsgerichtet, Tesla ist da ziemlich weit schon, aber es kann noch weitergehen, werden wir wahrscheinlich zuerst einmal nicht dort hergehen und reinhocken, sondern mit der Entscheidung, ob wir uns überhaupt darauf einlassen, treffen wir schon weit vorher. Wie eine Webseite. Oder? Und wenn du dort natürlich quasi kannst sagen, okay, wie sieht das innen aus? Wie ist das Raumgefühl? Wie viel Platz habe ich von hinten nach vorne? Und du hast echt deine Brille und die Hersteller haben natürlich ein 3D-Modell von ihren Sachen und dann hast du ganz eine andere Experience, als wenn du das auf einer Webseite ein durchklickst.
Natürlich.
Oder? Also, und ja, wie dir, für das sind wir noch nicht ready, für das ist die Industrie noch nicht ready, für das ist noch niemand ready. Aber andererseits muss man sagen, hey, irgendwann solltest du aber anfangen, weil wir glaube schon auch dorthin wollen.
Und genau für das braucht es halt Apple.
Oder? Genau. Das ist halt einfach jemand, der so viel Geld hat, dass er sagt, weißt du was, wir machen das jetzt einfach. Es ist ein First-Generation-Produkt, fair enough, absolut. Es hat noch ganz viele Bugs und Fehler und viele Sachen, die es kann, kann es noch nicht endgültig so gut, wie wir es vielleicht wollen. Aber ja, du musst ja mal anfangen. Und das hat jetzt Apple halt einfach gemacht. Hat, sagen wir mal, und das glaube ich, dieser Reviewer hat einfach gemacht, was im Moment technologisch möglich ist. Ja. Und Apple hat sicher die Möglichkeit, noch ein bisschen weiter zu gehen als manche andere. Aber trotzdem, klar, ich meine, ich möchte das Ding, ich möchte genau die Vision Pro in meiner jetzigen Brille. Punkt. Mit der Akkulaufzeit von 12 Stunden. Ja, ist noch nicht möglich. Es wird auch in 5 Jahren noch nicht möglich sein.
Aber ja, vielleicht in 20 oder so. Aber das ist ja eigentlich von Apple erstaunlich, dass sie so ein bisschen, ich sage jetzt mal zu den Early Adopters, so werden wir nachher wieder Mails bekommen an digitalenergy.ch mit Google Glass und MetaQuest und weiss ich nicht, was es alles gibt. Das ist schon klar, aber mir geht es mehr darum, die Wirkung von dem ist etwas ganz anderes. Apple hat halt einfach die Wirkung und darum haben wir jetzt am Sender heute ja gesagt, wo wir das besprochen haben, oder? Wo wir immer ja die kompakte Version von dem Podcast machen. Das wird ein Thema sein, auch bei Menschen, die sich null für Technik und Gadgets interessieren. Genau. Bei der MetaQuest und sonst wird es keiner von da. Also ich schwöre dir, wenn ich morgen am Freitag ins Büro reinlaufe, dann wird mindestens mal einer kommen und sagen, du, hey, krass, hast du das gesehen, da die Apple-Brillen und blablabla bla, bla und so. Und das würde sonst nicht passieren, oder? Darum, ich finde es cool, dass Apple das macht und dass Apple eben auch als mittlerweile, glaube ich, immer noch eines der weltvollsten Unternehmen von dem Planeten und auch am meisten Budget und so weiter, dass die sich das ja blöd gesagt auch können leisten können, um zu sagen, wir probieren jetzt mal etwas aus, oder?
Ja, und nehmen halt auch die Kritik auf uns, was heisst, ja, aber das ist ja noch gar nicht fertig und schon crazy, und wieso ist es so teuer, oder? Also,
und ich glaube eben genau das mit dem Teuren, ich behaupte, das ist bewusst, wenn sie hätten ja rein theoretisch den Punkt, dass sie könnten sagen, schau, die ersten 3 Versionen von der Vision Pro, mit der machen wir Verlust über die nächsten 5 Jahre. Ja. Also das wäre ja für sie tragbar, es wäre nicht das Problem. Apple könnte sich das leisten, wenn sie jetzt wirklich würden breit raus. Ja. Aber ich habe eben auch das Gefühl, dass sie wirklich sagen, wir wollen gar nicht, dass jede Pappnase sich so ein Ding holt,
nee, das ist so.
Weil wir eigentlich selber wissen, wir sind noch nicht dort, wo eigentlich Apple ins Game reinkommt.
Ja, oder? Normalerweise.
Genau. Und genau darum finde ich das eben gleichzeitig cool, dass sie das machen, dass sie den Power nutzen, ja, und dass sie so auch werden Standard setzen und entsprechend halt auch mehr Hersteller werden auf das triggern. Ich meine, du hast es selber, du hast auch einen Developer-Account bei Apple, mhm, du kommst die ganze Zeit die Mails über, wo sie wirklich, also ja, ich fühle mich schon fast ein bisschen angebettelt, hey, machen doch Apps für die Vision Pro, oder?
Ja,
bitte, oder?
Ja.
Und eben, ich sage, weißt, es gibt noch Use Cases, wir können lange darüber spekulieren, was alles cool wird damit und so. Und da gibt wahrscheinlich jeder in seinem Berufsfeld inne gibt's gewisse Sachen, wo wahrscheinlich durch das auch revolutioniert werden. Oder ja, mindestens mal, eben nicht, ich will's nicht abbrechen auf nur dank Apple. Oder? Wirklich nicht. Aber nein, es ist halt ein Grund, wenn so ein grosser Hersteller kommt, dann hat das eine riesen Wirkung auf alle, die irgendwie könnten das Use Case haben drin. Und eben, ich sage, als Privat, dann ist es sicher spannend. Was ich zum Beispiel, kleine Klammer, ich weiß nicht, ob du das siehst, vielleicht habe ich das auch verpasst, mhm, iPad-Apps und so laufen, aber dass man den Handy-Display kann drauf spiegeln. Das habe ich jetzt ja, zum Beispiel noch nicht gesehen, weil dann finde ich, wie so ein bisschen, das wäre so ein bisschen etwas so, ja, aber dann habe ich die Vision Pro an, habe aber nicht mhm, mein Handy. Oder? Mhm. Ja, ich kann mit ja, iPad-Apps und iMessage und weiss ich was, aber ich will doch mein Handy, wenn ich 5 Stunden die Brille anhabe am Arbeiten, will ich doch nicht jedes Mal die Brille abziehen, um aufs Handy zu
schauen. Nein, das musst du ja auch nicht. Du kannst ja auch dort die Brille das Handy sehen.
Ja,
das kannst du jetzt bei der Quest
auch,
oder?
Ja, aber das hat jetzt zum Beispiel auch der Marcus Brownlee hat das zum Beispiel auch mal angehabt und gesagt, ja, für das, wenn du das Handy genug nahe hast, sind dann Kameras von der Auflösung her dann schon. Also das kleine Text kannst lesen, sei schon schwierig. Du siehst alles und so.
Ja.
Er hat ja auch als Beispiel gezeigt, dass das wirklich, und das ist zum Beispiel auch krass, die Responsibilität von dem Ganzen. Er hat Ping-Pong gespielt, während er die Brille ja, angehabt hat, oder?
Krass.
Und du siehst ja,
ja
nicht durch, physisch, sondern es hat Kameras aussen dran.
Kameras,
oder, genau,
umsetzen, und das auf die Bildschirme
und
hin, oder?
Jeder Mensch, der jemals mit einem Delay zu tun hat, das kennen wir da beim Radio des Öfteren, oder? Mhm. Das ist ein Problem, wenn du dann auf einmal ein Delay drauf hast und dich so gäbig,
genau,
hörst. Das ist nicht geil. Aber wenn du wirklich so schnell kannst, sein, dass wirklich kannst Ping-Pong ja, spielen. Das ist natürlich schon etwas, wo extrem zukunftsweisend ist.
Das Teil hat, oder?
Genau, ja. Also, ja. Ich finde es wirklich spannend.
Für mich ist wirklich das mit dem Mac-Bildschirmersatz. Oder? Im Moment ist zwar nur ein Fenster, also ein 4K-Fenster, wo du dir kannst schnappen quasi. Also sprich, ein Bildschirm, blöd gesagt, kann sein für einen Mac. Der Bildschirm kann aber natürlich neben anderen iPad- oder VisionOS-App koexistieren, also kann durch gewisse Sachen, machst Apps auf, hast ein paar Bildschirme, beziehungsweise ein paar Fenster, und dann hast du eben noch das eine Fenster, wo der Mac ist. Aber eben die Vorstellung, den Mac so können einzubinden, finde ich super attraktiv.
Also das ist etwas,
was ich unbedingt mal ausprobieren
will. Unbedingt,
ob
ja,
es funktioniert. Wie ist das Delay? Oder? Das haben sie auch schon gesagt, die Tester. Also Videoschneider und so weiter auf dem Ding im Raum. Das ist etwas, was mich tatsächlich sehr
fasziniert. Aber weißt du, wird das dann gerechnet auf meinem 2 der Brille? Oder wird das nach wie vor auf dem Kompi gerechnet quasi?
Also, so wie ich das verstanden habe, wenn du einfach nur den Mac quasi sharest, also im Sinn von, du kannst es connecten und dann bist du wie ein Bildschirm für einen Mac. Oder dann hast du deine Vision Pro, ein Bildschirm für einen Mac.
Genau.
Dann ist die Rechenleistung von der App, und da laufen ja auch alle Mac-Apps drauf, ist noch auf dem Mac. Also das ist nicht, wie wenn du zum Beispiel, theoretisch könntest ja du zum Beispiel, das hat jetzt noch niemand gemacht, aber du könntest ja zum Beispiel Final Cut Pro gibt es ja auf das iPad. Und du könntest durch Final Cut Pro auf der Vision Pro laufen, einfach die iPad-Version. Und der weiss aber, auf der Brille selber wird es nicht gerechnet. Wenn ich aber Final Cut Pro auf dem Mac auftue, ist es dann nur wie ein Bildschirm, oder? Also
ja,
der rechnet es auf dem Mac, oder?
Ja, aber dort ist eben natürlich dann auch die Frage nach der Peripherie, oder? Also weißt du, auch die Tastatur ja, und so. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass du gross dort irgendwie das Zeug, also auf dieser virtuellen Tastatur tippen, aber nee, eben in dem Moment, wo du den Mac synchst, hast du nachher quasi
eine Tastatur
und
genau,
ein Trackpad oder Maus.
Was auch immer, genau.
Und kannst
oder?
Dann aber auch alles steuern auf der Brille, so habe ich es mindestens
voilà,
verstanden. Oder?
Genau,
und dann
ja, so
fällt es wieder an, mega spannend werden, weil dann kannst du dir wirklich vorstellen, dass du quasi auf dem Sofa hängst mit der Tastatur mhm, und so, oder halt eben in einem Office-Ding sein. Oder? Ich meine, du weißt ja, bei uns im Radiostudio, oder? Wir haben sehr viel Peripherie, um es mal nicht zu formulieren. Ein riesen Mischpult,
ja,
und dort bin ich der grösste Freund von dem, weil ich sage, fürs Radio brauchen wir haptisch etwas zum Anlangen. Es hat schon Versuche gegeben, wo irgendwelche Hersteller gefunden haben, wir machen jetzt ein Touchscreen-Mischpult. Das ist der grösste mhm, Müll ever, den
ja,
ich je gesehen habe. Das bringt
ja,
nichts. So wie wir ja, Radio machen heutzutage, vielleicht in 10 Jahren ist wieder etwas anderes, aber so wie wir Radio machen, bringt das
ja,
nichts.
Das
weil ich
nee,
muss jetzt, wenn ich irgendetwas einspielen will, muss ich nie anschauen. Also ich kann jetzt einfach blind da überlangen und spüre, okay, da wäre dann quasi noch ein bisschen unser Closer, den wir dann nachher
genau,
brauchen, oder? Ohne dass ich
genau,
anschaue. Aber zum Beispiel die ganzen Bildschirme da oder unser Sendeablaufsystem, und ich kann sagen, hey, schau, jetzt hätte ich wirklich brauche ich das gross und so, das könnte wirklich mega, mega spannend sein. Oder?
Ja, das sehe ich ganz genau gleich. Also super interessant und ja, man müsste es halt mal ausprobieren. Im Moment ist das natürlich noch kein Thema, weil, wie gesagt, US-only. Haben wir letzte Woche darüber diskutiert. Die Frage, wenn es zu uns kommt, die ist immer noch, hat natürlich Apple bisher nicht beantwortet. Man geht aber tatsächlich aus, weniger lang dauert. Ich bin letztes Jahr noch davon ausgegangen, ja, wahrscheinlich dauert es bis Ende 2024. Jetzt zeigt es so ein bisschen rund um die WWDC, also sprich irgendwann Juni. Mai oder Juni könnte es schon bei uns sein. Ja, und dann muss man dir halt schauen, was bei uns kostet. Weniger als in den USA wird es auf gar keinen Fall kosten.
Nein, du wirst um 4. Ich sage, du wirst auf 3,8 bis 4 kommen für das kleinste Modell.
Auf jeden Fall.
Und du bräuchtest ja noch die Zeiss-Linse, was auch noch dazu kommt, oder? Also als Brillenträger.
Ja, ich bräuchte die noch, genau.
Ich mit der Linse, bei mir würde es gehen. Also das,
ja, das ist ein Vorteil, weil du Linse hast, genau.
Das funktioniert, ja. Aber eben, ich sage auch vor allem halt eben auch den Tragekomfort und so weiter, oder? Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel mir überlege, und was ich zum Beispiel mega geiles Features finde, ist, dass du wirklich quasi dich kannst entweder in die Realität einblenden, du siehst den Raum, oder du blendest es aus. Also du kannst gewisse, an der Digital Crown, das gleiche Trading wie an der Apple Watch, wenn du den zudrehst, dann macht es wumm und dann hochst du, blöd gesagt, auf den Mond. Und das haben sie jetzt zum Beispiel auch gezeigt im Flugzeug, weil das ist natürlich huere geil, wenn du jetzt irgendwo 12 Stunden auf L.A. fliegst, die Brille anhast und sagst, weißt du was, ich pfeife mir jetzt im Film nicht auf dem Löli 12-Zoll-Monitor da vorne, sondern ballere mir einen 80-Zoll-Monitor da ins Flugzeug rein. Das ist natürlich huere geil. Aber eben dort ist halt die Frage, weil eben das Ding hat das Gewicht. Das Ding hat den Akku, den du in die Hosentasche nimmst. Der Akku ist nicht drauf, damit es leichter ist. Hat aber entsprechend natürlich vom Countryway, also es hat kein Gegengewicht hinten dran. Oder? Wenn als Beispiel jeder, der mal einen Kran beobachtet hat, weiss, der hat hinten durch irgendwie noch 12 grosse Betonblöcke drauf, dass er nicht vorne rauskippt. Und das ist halt so ein bisschen die Frage, wenn ich jetzt 4,5 Stunden The Way of Water schaue, Avatar, ob dann mir halb die Nase abfaulen oder nicht.
Das werden wir rausfinden, mal schauen.
Wir sind gespannt. Also wir halten euch da auf dem Laufenden. Wir hoffen natürlich, dass wir Apple irgendwie davon können überzeugen, dass wir irgendwie so ein Teil mal bei uns haben. Das wäre natürlich extrem spannend.
Das muss sein.
Und ich glaube, es ist wirklich, es wird der Gamechanger sein, wenn du sie mal anhast. Egal, was du den Leuten kannst erzählen, wie das du kannst Videos schauen kannst und du hast Screen Recorder und du siehst, was die Menschen sehen in den Brillen. Aber ich habe das Gefühl, in dem Moment, wenn du sie anhast, ist einfach komplett eine andere Welt. Behaupte ich jetzt.
Denke ich auch. Das macht auch so schwierig, das Ganze einerseits zu vermarkten, andererseits zu klären. Weil der Effekt, quasi das Aufsetzen und so, wow, krass, den kannst du halt einfach nicht, kannst nicht beschreiben, aber es ist niemals das Gleiche. Das musst du wirklich ausprobieren.
Genau. Könnt mich gerne darauf behaften. Das hast du gesagt am 1.2.
Genau, das
werden wir sehen.
Mal schauen im Sommer.
Genau. Aber schickt uns doch mal, wenn ihr Lust habt oder gerade irgendwie eure App offen habt, schickt uns doch schnell ein Mail an digitalenergy.ch, ob wir jetzt die einzigen zwei Fanboys sind, die das Ding da, weiss nicht, wie hyped und unbedingt möchten da anschauen. Oder ob ihr es komplett Konträrmeinung sind und sagen, komm, das ist alles Schwachsinn, das ist eine Spielerei für Geeks, das wird sich nicht durchsetzen, das bringt nichts, das ist unbequem und so weiter. Also da wäre ich wirklich gespannt aus den Feedbacks von euch in der Community draussen.
Genau. Gut, wir haben nochmal ein Thema, wir haben gesehen, wir haben zwei Apple-Themen, das ist eher ein unerfreuliches, beziehungsweise Apple hat bekannt gegeben, letzte Woche am Donnerstag haben sie bekannt gegeben am Abend, wie sie sich das vorstellen mit dem Digital Markets Act. Das ist ja das EU-Gesetz, wo ja die grossen Firmen, vor allem die grossen Gatekeeper, die grossen Tech-Firmen zwingt, zu mehr Öffnung und zu mehr Wettbewerb zu führen. Und eines der ganz grossen Themen dort war ja Sideloading oder eben alternative App-Stores, die die EU vorschreibt. Apple hat jetzt einen Vorschlag gemacht und man kann eigentlich sagen, das Geile daran ist, es ist niemand zufrieden. Konkurrenz findet es absolut die Frechheit, geht es noch. Die EU hat sich noch nicht dazu geäussert, aber es ist jetzt nicht unbedingt das, was wir uns vielleicht darunter vorstellen, vor allem wenn wir zu Android überschauen, wo ja Sideloading schon lange einfach normal ist. Wenn ich will, kann ich das. Ich setze ein paar Schalter und dann kann ich von jeder Webseite eine App abladen. Klammer auf, ob das gut ist oder nicht, das ist ein anderes
Thema. Das ist genau der Punkt.
Das funktioniert einfach schon. Und bei Apple ist es so, man beugt sich natürlich der EU, völlig klar, muss man, gibt gar keine Alternative, aber man ist ziemlich kreativ drin, das so kompliziert und vor allem so unglaublich teuer wie möglich zu machen für die Entwickler, die dann auf diesen Zug aufspringen wollen. Es ist so, man wird nicht können das Sideloading so machen, wie ich es jetzt gerade skizziert habe bei Android, also du kannst nicht einfach auf einer Webseite eine App abladen, sondern nur über einen alternativen App Store oder beziehungsweise alternative Marketplaces, wie sie es nennen. Die wiederum kann theoretisch zwar jeder machen, also du musst einfach schnell noch 1 Million vorweisen, dass deine Firma 1 Million ready hat, Aber dann ist es so, dass Apple den Marktplatz neu genau analysiert. So nach dem Motto, ja, was, wann ist das? Also, sie könnten die dort theoretisch noch ablehnen, also haben sie dort schon mal Kontrolle drauf. Und dann ist es so, jeder Entwickler, der in so einem alternativen App Store eine App zum Download anbietet, völlig egal, ob die gratis ist oder ob das eine App ist, die du dafür zahlst oder wo du monatlich zahlst, whatever, der muss ab einem gewissen, sobald eine gewisse Downloadschwelle erreicht ist, von 1 Million Downloads, muss der 50 Cent pro Jahr pro Download zahlen. Also mit anderen Worten, wenn Spotify 100 Millionen Mal abgeladen wird in der EU, auf iPhones über eben einen Spotify Marketplace und nicht über einen App Store, dann kostet Spotify 50 Millionen.
Also ich glaube, man muss das mal ein bisschen aufdröseln. Oder? Weil das eine ist natürlich, dass jetzt der Dude oder die Dudin oder die Dudes, wie auch immer, wo das Gesetz geschrieben haben, findet, ah fuck, wir hätten noch Klauseln sollen nie tun, dass es nicht mehr kosten darf. Scheisse. Oder? Das ist mal das Erste, was passiert wahrscheinlich. Und das Zweite ist natürlich auch das, der Hauptpunkt, darfst du mich gerne korrigieren, wenn ich falsch liege, aber das ist einfach meine Theorie. Der Hauptpunkt, warum das unbedingt für ganz viel das Sideloading wichtig ist, ist nicht, dass ich irgendwelche spezielle Apps kann brauchen, sondern weil halt einfach Apple an den In-App-Käufen verdient. Und um das geht es. Ja, es geht dann nur darum, dass man Apple nicht nur Geld zahlen muss, wenn jemand innerhalb von einer App ein Abo abschließt, oder? Aber ich, ganz ehrlich, ich fühle mich im Fall mit einem iPhone, vielleicht ist es nur das Gefühl, sicherer, weil ich eben weiss, die Apps sind alle geregelt. Die haben, jeder muss einen Standard haben und dann wirst du aber eine gewisse Software, kann es nicht mehr funktionieren. Und wenn Apple, eben das Beispiel mit Private Relay und so weiter, also dass gewisse Sachen gestoppt werden, von Daten saugen und so weiter und so fort, leitet Apple einen Schalter um und sagt, Freunde, wenn ihr wollt, dass eure App weiterhin funktioniert, dann müsst ihr das jetzt so anpassen. Und dann ist halt einfach, ich meine eben, frag mal den Mark Zuckerberg, der findet das Ganze mit Private und Zeug und so weiter einfach unhure nicht geil, weil das halt einfach ein Business ist. Und da geht es nicht darum, am Benutzer mehr Möglichkeiten geben mit Sideloading und so weiter. Oder? Also ich meine, ich sage es jetzt mal so, ich habe Sideloading bis jetzt ein einziges Mal gebraucht, um irgendwie so einen Elektroroller irgendwie schnell mal ein bisschen mit einer Software zu bearbeiten, wo mich genervt hat. Beim Beschleunigen, das kannst du umstellen, dass er schneller zieht, dass du nicht jedes Mal runterdrücken musst, bevor irgendetwas passiert. Das ist ja gleich. Aber dort habe ich das wirklich mal gebraucht. Das ist dann so eine China-App, wo du nachher noch das Zeug überspielst und so, wo ich finde, so, naja, eben, ich bin jetzt im Fall froh, ist das nicht auf meinem Daily Driver drauf, oder? Also ich glaube, eben, es wird mal wieder verkauft, das ist ein Vorteil für die Leute. Insgeheim geht es aber nur darum, dass all die Menschen, die Geld verdienen, dann einfach noch mehr Geld verdienen wollen.
Ja, es geht natürlich, der EU geht es darum, die Idee von EU ist nicht per se schlecht, es geht halt darum, dass man solche Monopol, und Apple hat innerhalb von ihrem Ökosystem halt das Monopol, und wir alle wissen, bei Monopol, es ist immer so, es läuft immer auf das Gleiche raus, Monopol führen am Schluss dazu, dass Preise steigen. Ist einfach so, ist ganz normal. Das kann man nicht einmal dem vorwerfen, der das Monopol hat. Das ist ja geil für ihn, oder? Aber es ist halt nun mal einfach so. Sprich, die Gebühren steigen, es wird alles teurer. Und der Einzige, der vor allem mitverdient, ist der, der das Monopol halt anbietet. Und da möchte an sich die EU etwas dagegen machen. Aber der Punkt, der jetzt eigentlich da ist, Apple hat jetzt einen Weg gefunden, und man muss sagen, das ist jetzt der Vorschlag von Apple, wie man das zwar kann öffnen kann, ohne dass man komplett die Kontrolle verliert, aus Sicht von Apple, und vor allem, wie man weiterhin natürlich daran partizipieren und daran Geld verdienen. Und die grosse Frage, die sich jetzt stellt, meine ich als Apple-Nutzer brauche das nicht, sage ich ganz klar. Darum habe ich ein iPhone. Für das habe ich ein Android-Telefon, wenn ich mir selber Zeug installiere und daran rumbasteln. Kein Problem. Die Entscheidung kann ich ja treffen. Kann ja entweder
das ist eben für mich der Hauptpunkt. Oder? Ja, genau.
Wenn ich ein iPhone kaufe, dann kaufe ich das unter anderem, eben, weil ich gewisse Sachen gar nicht kann. Aber dann können es eben andere auch nicht, da bin ich sicher. Ich bin überzeugt, es gibt ganz viele Kunden, die wegen dem ein iPhone kaufen. Oder? Von dem her gesehen, das wird für die nicht zwingend schlechter, wenn sie das Angebot einfach nicht nutzen. Ich muss ja dann nicht den Epic Store installieren, damit ich Fortnite auf dem iPhone zocken, was eh blöd ist. Also von dem her gesehen, ich muss das nicht nutzen. Aber die grosse Frage, die sich jetzt stellt, und das ist die Frage, die sehr spannend ist, wie reagiert die EU? Oder anders gesagt, übertreibt es Apple? Weil sie einfach denken, wir probieren mal. Und dann werden sie dann mit einer teuren Busse im März quasi zurückpfiffen. Oder, und das ist für mich so ein der Weg, wo ich das Gefühl habe, hat Apple Anwalt so genau den Digital Markets Act studiert, dass sie gemerkt haben, hey Freunde, da gibt es ja diverse Schlupflöcher, das kann man auch anders machen, als die EU sich das vorstellt. Und dann muss man natürlich sagen, wäre es für die EU unglaublich peinlich, dass Apple halt ja fast so tut, wie also, ja, wie gesagt, sie können immer noch viel Geld verdienen mit diesem alternativen System. Und das ist natürlich nicht im Sinn von der EU. Aber ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass Apple das einfach ignoriert. Weil man weiss, die EU die hat kein Problem damit, Milliarden Bussen zu verhängen. Das werden sie auch machen. Also ist dort wirklich die grosse Frage. Die EU hat schon gesagt, wir schauen uns das an, aber erst im März. Das heisst, wir werden auch erst im März darüber entscheiden, hey, geht das, entspricht das dem oder eben nicht. Mhm. Jetzt müssen wir noch ein bisschen warten. Aber das wird super spannend. Also ist das wirklich möglich, was Apple da will? Oder pfeift die EU Apple zurück?
Ja, wobei, weißt, ich finde einfach, unter dem Strich ist es für mich eben nicht einmal ein Monopol, weil wenn du das nicht willst, dann hol dir ein Android-Handy,
ja,
oder?
Ja, also, natürlich.
Weißt du, es ist ein Monopol innerhalb des Ökosystems von Apple. Genau. Aber ich finde, das ist eine persönliche Entscheidung. Du hast heute so viele Alternativen und es gibt praktisch ja jede App auch auf Android und so weiter und so fort. Es gibt halt gewisse Apps nicht auf iOS, aber das liegt halt eben auch daran, dass sie vielleicht auch ein bisschen dubios sind. Und halt eben, dass Apple dort noch etwas mitverdient, was ich finde, so ja, vielleicht müsstet ihr an dem noch ein bisschen umstudieren. Vielleicht ist es kommt dann einfach, dass sie sagen, also schau, wenn du In-App-Käufe machen willst, wo wir nichts daran verdienen, dann zahlst du halt einfach einen Fixbetrag pro Jahr und dann bist du quasi frei von dem und so. Logischerweise machen sie das nicht, weil halt eben bei jedem Netflix-Abo werden sie mitverdienen und an all dem Zeug, oder? Also weißt du, das geht eben, ich sage, unter dem Strich geht es nur um Geld. Und die Frage ist, wer verdient es, beziehungsweise wer muss es nicht abgeben?
Ja, es geht letztendlich um eine gewisse Freiheit innerhalb von einem Markt, den die EU halt jetzt möchte erzwingen. Und dort ist halt die Frage, funktioniert es oder funktioniert es nicht? Im Moment sieht es zumindest mit dem Vorschlag von Apple aus, es funktioniert es nicht, aber das muss man abwarten. Ich bin ganz bei dir, ich muss dich nicht überzeugen davon, dass es das nicht braucht. Ich könnte ohne das problemlos leben, wie gesagt. Wenn man den Gesamtmarkt anschaut, hat Apple, und das ist natürlich auch etwas, was Apple sehr clever ist, sie haben nie ein Monopol in Bezug auf den Gesamtmarkt. Der weltweite Handy-Marktanteil vom iPhone ist irgendwie, keine Ahnung, 28% oder so. Also, das ist weit davon entfernt, dass du ein Monopol hast. Aber es ist halt innerhalb von diesem Ökosystem, können sie natürlich machen, was sie wollen. Und das regt eben Spotify, das regt Netflix, das regt die Grossen auf. Die Kleinen haben es halt akzeptiert und drücken das halt ab. Oder?
Ja, natürlich.
Und da hat die EU etwas dagegen tun. Muss man jetzt mal schauen, ob es passiert. Aber übrigens, das Wichtigste eigentlich, und das kommen wir zuerst am Schluss bei diesem Podcast, für uns Schweizer ändert sich sowieso nichts. Und das finde ich super interessant, weil Apple ist eigentlich der erste Konzern, der erste amerikanische Tech-Konzern, der bei so EU-weiten Regulierungen genau hinschaut und sagt, ah, aber Moment mal, ein 27 EU-Mitgliedstaat, da ist die Schweiz gar nicht drungen. Ha, cool, dann müssen wir in Schweiz nichts ändern. Und darum ändern sie auch nichts in der Schweiz. Wir werden das alles nicht können. Unsere iPhones werden sich mit iOS 17.4 null verändern. Und das ist spannend, weil bisher alle anderen, der Meta-Konzern, zum Beispiel mit Threads, im Sommer gestartet, nach 4 Wochen wieder abgestellt, 5 Monate lang nicht gekommen. Warum? Ja, wegen EU-Datenschutzproblem. In der Schweiz hat es kein Problem gegeben. Die hätten den Schalter für die Schweiz auftun. Haben sie aber nicht gemacht, weil es sie nicht interessiert, weil sie sagen, warum ist ja, Europa. Europa, da gehört die Schweiz dazu. Und das finde ich super spannend, wie es jetzt weitergeht. Weil als Nächster muss jetzt zum Beispiel WhatsApp um eine Ecke kommen. Die müssen sich auch öffnen. Und da ist es mega spannend, was die machen. Machen die auch nur EU-only? Und schauen wirklich mal, ob es in der Schweiz oder nicht? Oder sagen die, wie sie es bisher einfach gemacht haben, ja komm, das ist einfach Europa, es gibt eine Europa-Version, oder?
Ja.
Also das Apple ist dort wirklich genau her. Aber ja, es geht um Geld, logisch. Es geht eben um Millionen, um Milliarden. Und die Schweiz ist ein Apple-Land, von dem her,
eben klar, so, sie müssen eben so schlecht, nicht. So schlecht, also ich sage, es ist natürlich im gesamten weltweiten Earning von Apple ist natürlich die Schweiz komplett irrelevant. Aber
ja,
es ist halt für die Grösse vom Land ist es brutal. Eben, wir sind ein iPhone-Land und bei uns ist es halt so, dass du sagst, ja, 2700 Franken für ein Notebook, für ein MacBook, ja, es ist hure viel Geld, aber komm, das gönne ich mir jetzt, dann habe ich die nächsten 5-6 Jahre Ruhe, was natürlich halt eben in anderen Ländern natürlich ganz eine andere Kragenweite ist. Oder? Mhm. Aber eben, auch da bitte, hey, wenn ihr jetzt findet, hey, Sideloading, das ist etwas vom Wichtigsten, finde ich hure geil, es gibt da ganz viele Sachen, die ich mir vorstelle, ich würde mich mega freuen, wenn das auch würde kommen in der Schweiz, nicht nur in der EU, auch da wieder ein Mail machen, an digital@energy.ch. Damit schliessen wir die Folge 281, ein bisschen Apple-lastig sind heute, geben wir zu. Aber wie immer nehmen wir natürlich auch Inputs, Kritik, Anregungen oder Themenvorschläge entgegen, wie immer an digital@energy.ch. Danke, Jean-Claude.
Macht's gut.
Bis zum Donnerstag. Ciao, ciao.
Energy Digital bei Energy Downtown. Bis nächste Woche.